Heute Morgen predige ich über Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 16. Epheser 4, Vers 11 bis 16. Gott hat in seiner Gemeinde die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu der Reife wie bei einem vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das trügerische Spiel der Menschen, durch Schlauheit zur Verführung in Irrtum. Wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und von ihm aus vollbringt der ganze Leib, durch alle sich unterstützenden Gelenke zusammengefügt und zusammengehalten, nach der jedem einzelnen Glied zugemessenen Wirksamkeit, das Wachstum des Leibes zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Ja, ein Stichwort hier ist das Stichwort Wachstum. Haben Sie mehrfach herausgehört. Das passt gut in die Jahreszeit. Wir haben gerade Frühling, alles wächst. Die Natur wächst, auch Menschen wachsen. Wobei wir das Wunder des Wachstums oft, wie soll ich sagen, zu gering bewerten, uns gar nicht so richtig klar machen, was da alles geschieht. Dass zum Beispiel Wachstum ja bedeutet, dass Pflanzen entgegen der Schwerkraft nach oben wachsen. Das ist erstaunlich. Eigentlich durch die Schwerkraft müssen die ja alle tiefer in die Erde reinkriechen. Gegen die Schwerkraft wachsen die nach oben zum Licht. Das heißt, dieses Licht hat eine große Anziehungskraft. Und das wird jede Hausfrau bestätigen, wenn sie irgendeinen Blumentopf ans Fenster stellt, dass der dann in einer bestimmten Richtung seine Blätter dreht. Wenn sie den Topf rumdreht, dreht auch die Pflanze ihre Blätter wieder ins Licht. Es ist ein Wachstum zum Licht hin. Für Pflanzen, ich denke auch für Menschen. Sie strecken sich nach dem aus, was hell ist für sie. Und das ist natürlich die Frage, wo ist denn mein Licht, von dem ich mir sozusagen meine Lebenserfüllung erwarte? Jesus bietet sich an als Licht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das heißt, ihr könnt euch nach mir ausstrecken, wenn ihr euch wirklich entfalten wollt. Wir haben ja gerade Pfingsten. Pfingsten ist eigentlich der Geburtstag der Gemeinde der Christen. Denn an Pfingsten sind zum ersten Mal Menschen Christen geworden. Das war vorher noch nicht möglich. An Pfingsten wurde es möglich, dass der Heilige Geist in das Leben von Menschen kam. Ich könnte auch sagen, gleichzeitig mit ihm kam Jesus als geistige Person in das Leben von Menschen. Es war vorher nicht möglich, denn solange Jesus auf der Erde predigte, konnte er nicht in meinem Herzen wohnen. Wie soll ein erwachsener Mensch in eine erwachsene Person hineinkommen? Aber wenn es eine geistige Person ist, kann er wohl in mein Leben hineinkommen, nämlich in meinen Geist. Und das geschah an Pfingsten erstmals, dass Menschen Christen wurden, weil diese Auferstandene, diese geistige Person Jesus und diese geistige Person der Heilige Geist bereit waren, in das Leben von Menschen hineinzukommen, wenn sie im Gebet darum gebeten haben. In der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, wenn sie zu Jesus gebetet haben, kam dieser Auferstandene Jesus in ihr Leben. Dadurch gab es eine Gemeinde, die war dann an Pfingsten einen Tag alt. Sie war gerade frisch geboren, sozusagen ein geistliches Baby. Bei Babys ist es so, dass manche Leute denken, die Erziehung von diesen Kindern fängt erst an, wenn die sprechen lernen. Aber das wäre natürlich ein bisschen spät. Die Erziehung fängt eigentlich an dem ersten Tag an. Wie man mit ihnen umgeht, ob das ein regelmäßiger Umgang ist, liebevoll, ob man sie anschnauzt, liegen lässt und schreien oder wie auch immer. Und so hat Gott von Anfang an seine Gemeinde liebevoll gepflegt. Am Anfang heißt es, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das heißt, diese Liebe steckte in allen drin. Das finde ich großartig. Aber Gott hat seine Gemeinde auch durchaus sehr streng erzogen. Als dann so die ersten Missstände aufkamen, hat er sie sehr hart gezüchtigt. Da gab es zum Beispiel so eine Spendenaffäre, gibt es ja auch bei uns nun leider laufend. Und dabei haben die zwei, die hier einen Spendenbetrug begangen haben, sofort ihr Leben verloren. Es war so ein Ehepaar, die Gott so ein bisschen hinters Licht führen wollten, Ananias und Sapphira. Die sind beide nacheinander tot umgefallen. Das heißt, Gott hat gezeigt, ich lasse mich nicht an der Nase herumführen von euch. Oder im Korintherbrief steht es, dass Leute das Abendmahl missbraucht haben. Abendmahl ist ja eine Gemeinschaft der Liebe unter Christen, die Jesus lieben. Und diese Leute waren lieblos zueinander, obwohl sie Christen waren. Und dann schreibt der Paulus, deshalb sind unter euch schon etliche gestorben und andere sind krank geworden. Das heißt, Gott hat seine Gemeinde mit Liebe erzogen, aber durchaus auch streng. Denn wenn man sozusagen einem geistlichen Baby schon in der Anfangsphase alles durchgehen lässt, wo wird es dann erst enden, wenn er größer wird? Insofern hat Gott am Anfang sie vielleicht mit einem noch direkteren Eingreifen erzogen als uns. Denn wenn bei uns Leute bei Spendenbetrug tot umfallen würden, gäbe es in der Bundesrepublik schon viele Leute weniger. Auch in der Gemeinde der Christen wahrscheinlich. Oder wenn ein Abendmahlsmissbrauch zur Krankheit führen würde, gäbe es sicher viele Kranke in Deutschland. Gott hat am Anfang sehr direkt eingegriffen, inzwischen ist es etwas indirekter, aber es ist derselbe Gott. Er hat seiner Gemeinde 5 Personengaben an die Seite gestellt, um sie aufzubauen. Am Anfang, das waren die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Apostel, ist jedem klar, waren Leute, die Jesus kannten, und zwar von der Taufe bis zur Kreuzigung begleitet hatten und dann auch noch Zeuge wurden, dass er auferstanden ist. Das waren Apostel. Insofern war klar, dass diese Apostel nach der Anfangszeit aussterben würden, denn wer könnte schon im 2. Jahrhundert nach Christus sagen, dass er Jesus von der Taufe bis zur Kreuzigung begleitet hätte und dann auch noch Zeuge seiner Auferstehung wäre. Das heißt, für die Anfangszeit der Gemeinde waren diese Apostel da. Das waren Christen, die hatten eine Vollmacht nicht nur für eine Gemeinde, sondern für alle Gemeinden. Die waren sozusagen in einer übergeordneten Funktion. Und die hatten eine besondere Zeichenvollmacht. Das heißt, die konnten Wunder tun, die Sie und ich heute nicht mehr tun können. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, werden Sie da hören von diesem und jenem, der plötzlich gesund wurde oder von einem, der aus dem Fenster fiel und gestorben war und dann wieder zum Leben zurückgebetet wurde. Dinge, die Sie und ich nicht hinbekommen, auch wenn wir noch so viel beten. Zumindest in dieser klaren und schnellen Weise. Sie waren also für die Anfangszeit als Stütze gedacht. Dazu gehörten noch die Propheten. Es waren Leute, die wussten, was Gott im Moment will und sagten, das ist Gottes Wille. Wir sollten jetzt das und jenes tun. Und es wurde dann auch getan. Diese Propheten hörten auch im 2. Jahrhundert schon auf. Da fing nämlich das geschriebene Wort Gottes an, sich in den Gemeinden zu verbreiten. Und da brauchte man nicht mehr so diesen direkten Draht, wo man jetzt fragte, was will Gott heute Morgen, sondern man konnte in diesem Buch, in diesen Schriften nachlesen, was Gott sagen möchte. Das heißt, diese Gabe der Prophetie, soweit ich das verstehe, hörte auch ziemlich bald auf. Ja, dann gab es Evangelisten, die gibt es auch heute noch. Das sind Leute, die eine Freude haben, anderen von Jesus zu erzählen. Das sind nicht nur so Riesensprecher, so wie ein Billy Graham, der ganze Fußballstadien füllt. Das sind auch Leute, die sich mit einem Einzelnen gerne unterhalten und ihm etwas von Jesus erzählen. Das sind auch Evangelisten. Wir denken meistens so an bezahlte Massenprediger. Nein, wenn jemand Freude hat, einem anderen etwas von Jesus zu erzählen, hat er, soweit ich das verstehe, schon eine Gabe in dieser Richtung eines Evangelisten. Dann gibt es die Hirten. Hirten, klar, heute brauchen wir fast keine Hirten mehr. Wo gibt es hier noch Schafherden? Und wenn, sind sie meistens eingezäunt in irgendeinen Zaun, sodass sie keinen Hüter mehr brauchen. Ein Hirte ist jemand, der Zeit hat für andere. Der fragt, wie geht's dir? Können wir uns nicht mal ein bisschen zusammensetzen? Das ist ein Hirte. Oder der Verantwortung für eine Gruppe übernimmt, vielleicht für einen Jugendkreis oder eine kleine Gruppe mit Kindern, oder der immer wieder mal anruft bei einem anderen, wie geht's dir? Lass uns mal zusammen beten, oder soll ich dich besuchen? Hirten sind also Leute, die Zeit haben für andere, die sich um den Einzelnen oder auch um mehrere kümmern und das gerne tun. Dann gibt's Lehrer. Das sind Leute, die damals besonders wichtig waren, denn damals gab es ja noch keine Bibel. Da konnte man nicht sagen, ich predige heute Morgen über Epheser 4. Das gab es noch nicht. Sondern es waren Leute, die mussten sozusagen diese göttliche Botschaft von Jesus weitergeben in einer sauberen und klaren Weise, dass die nicht entstellt wurde, denn alles wurde ja nur mündlich weitererzählt im Moment. Und da konnte man das schnell ein bisschen verbiegen und irgendwas hinzufügen. Und diese Lehrer mussten dafür sorgen, dass das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, sauber und klar weitergegeben wurde. Sie mussten sozusagen lebende Evangeliumsreservare bilden, wo man etwas schöpfen konnte, um es weiterzugeben. Ich denke an ein Beispiel aus Österreich, vielleicht waren Sie auch schon in dieser Gegend in Urlaub mal, in der Ramsau. Es tut mir leid, dass in der katholischen Kirche die Bibel über Jahrhunderte ein verbotenes Buch war. Man durfte sie privat nicht lesen, sondern nur der Priester durfte sie besitzen und lesen und auslegen. Während durch die Reformation die Bibel nach Möglichkeit in jedes Haus kommen sollte und ja auch gedruckt durch Gutenberg endlich billiger wurde, und in Österreich gab es eine ganze Reihe von evangelischen Christen in der Ramsau, die Bibeln besaßen. Und dann kam von Zeit zu Zeit immer mal so ein Zug von Soldaten, die haben dort die Häuser durchsucht, um Bibeln zu suchen und sie dann zu verbrennen. Aber da das so ein Hochplateau ist, haben die das immer beobachtet, wenn die von unten hochkamen. Und wenn die kamen, hatten sie dann ihre Bibeln gut verpackt im Misthaufen vergraben. Und wenn die wieder weg waren, haben sie wieder ausgegraben und weiter benutzt. Und als dann dieser Kaiser Josef endlich mal ein Toleranzedikt gab, das heißt, er sagte, bei uns kann jeder das glauben, was er möchte, meldeten sich mit einem Schlag 90.000 Evangelische. Ganz viele auch in dieser Ramsau. Und diese Leute hatten über 150 Jahre lang, ohne jeden Pfarrer, ohne jede geistliche Anleitung, einen reinen Glauben an Jesus bewahrt dort, nur dadurch, dass sie die Bibel lasen. Das heißt, da müssen viele Familienväter, sage ich mal, die Gabe der Lehre besessen haben, dass sie die Richtung behalten haben und nicht allerlei komische Sachen da hinzugefügt haben, sondern dass sie wirklich das, was in der Bibel stand, aufgegriffen haben in ihrem persönlichen Leben und haben es auch verwirklicht, über 150 Jahre lang ohne Anleitung trotzdem den Pfad behalten. Das finde ich gut. Die Gabe der Lehre bedeutet, dass jemand gerne Zusammenhänge der Bibel versteht und auch anderen erklären möchte. Es muss kein Pfarrer sein, das kann irgendjemand sein, der Jesus lieb hat und dieses Buch der Bibel lieb gewinnt. Ich will noch ein paar Dinge über andere Gaben sagen. Die Bibel sagt, dass jeder Christ Gaben hat, die er mit anderen teilen kann. Die Hauptgabe, die jeder Christ wirklich hat, ist die des ewigen Lebens. Römer 6 steht, der Sünde sollt ist der Tod, Gottes Gnadengabe aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das finde ich schön, dieses ewige Leben zu besitzen, weil ich Jesus im Herzen habe. Keiner von uns weiß, wie lange er lebt, aber wenn ich Jesus im Herzen habe, weiß ich, ich werde immer mit Gott in Verbindung bleiben, egal wie lange ich leben werde. Und diese Verbindung wird noch schöner werden, wenn ich ihn sehe. Diese Gabe des ewigen Lebens kann ich teilen mit jedem, indem ich ihm davon etwas erzähle, indem ich für ihn bete, dass er sie auch kennenlernt. Das fand ich schön, gerade auch bei der Konfirmation, die wir gerade hatten, war auch wieder deutlich, da gibt es betende Großmütter, die für ihre Enkel beten, dass sie auch Jesus kennenlernen. Wir können für andere beten, sodass sie vorbereitet werden, Jesus kennenzulernen. Was gibt es noch? Ein anderer hat die Gabe des Glaubens. Nicht dieser Glaube, dass Jesus mein Heiland ist, den sollte jeder Christ haben, sondern die Gabe des Glaubens. Gott möchte hier etwas ganz Bestimmtes tun. Ich glaube das und deshalb bete ich dafür. Beispiel, als wir an Weihnachten unsere Sammlung hatten für Äthiopien, äthiopische Flüchtlinge in Kenia, hat der Kirchenvorstand darüber geredet, sollen wir als Spendenziel 10.000 Mark angeben oder 15.000 oder 20.000. Da war jemand, der sagte, ich bin der Meinung, wir sollten 20.000 sagen und dadurch Gott ehren. Ich sagte, ich bin mir für 15.000, das ist realistischer. Wir haben das verschoben um 4 Wochen und darüber gebetet und kamen auf 20.000 als Spendenziel. Es wurden dann 30.000. Das heißt, da hat einfach jemand glaubend gebetet und hat mit seinem Glauben andere angesteckt, die das dann auch plötzlich glauben konnten, was bisher nur einer geglaubt hatte. Und siehe da, es haben sogar viele andere mitgeglaubt. Manche hat also die Gabe des Glaubens, indem er bestimmte Ziele glaubend jetzt schon im Gebet ergreift, als ob die schon da wären, obwohl sie noch gar nicht da sind. Aber er betet sich da hinein und sie werden kommen. Ein anderer hat die Gabe des Dienens, der mir im sozialen Bereich sich engagiert, für Jesus, weil er Freude daran hat. Ein anderer die Gabe des Helfens, der tritt nie in den Vordergrund, aber er arbeitet im Hintergrund und hilft anderen, dass sie ihre Arbeit für Jesus gut tun. Ja, so wie eine Sekretärin ihrem Chef hilft. Die Sekretärin ist nicht das Entscheidende, der Chef ist der Entscheidende, aber ohne die Sekretärin wäre auch der Chef nichts. Und so gibt es Christen, die anderen helfen, dass sie ihre Aufgaben sinnvoll durchführen können, obwohl sie selbst oft im Hintergrund bleiben. Ein anderer hat die Gabe des Ermahnens. Ermahnen hat im Deutschen einen negativen Klang, zumindest für mich, aber in der Bibel einen ganz positiven Klang, im Sinne von ermahnen wie ermutigen, zurechthelfen, trösten, aufbauen. Das heißt, er hat Freude, Menschen aufzubauen und sie sozusagen wieder auf die richtige Spur zu setzen, dass sie weiterkommen. Ein anderer kann sich auch über ganz schwierige Leute erbarmen, wo wir sagen würden, also für den habe ich gar keine Geduld, mich mit ihm abzugeben. Hat er durch dieses Erbarmen, das Gott ihm schenkt, so viel Zeit und Liebe, dass er sagt, ich werde mich um ihn kümmern. Und was weiß ich, vielleicht diesem Drogensüchtigen oder wer auch immer das sein mag, wieder auf die Spur helfen. Einer kann Leitung ausüben, nicht nur einer Gemeinde, vielleicht in einer kleinen Gruppe, eine Teilfunktion oder Gastfreundschaft üben. Irgendjemand hat vielleicht das Geschenk der Ehelosigkeit. Viele junge Leute denken, hoffentlich habe ich das nicht. Es wäre schlimm, wenn Gott mir das schenken würde. Aber wenn Gott mir eine Gabe gibt, habe ich auch immer Freude dazu. Das ist nie etwas, was er mir aufs Auge drückt und sagt, das musst du jetzt machen. So etwas, wo ich innerlich ein freies Ja dazu habe und sage, gut, das ist mein Weg, den Gott mir gibt. Da ist jemand, der kann Geister unterscheiden, das heißt, der kriegt schneller raus, wo sind die Unterschiede bei dieser Sache hier, was stimmt da nicht und was stimmt. Das ist sicher auch wichtig, ähnlich vielleicht wie ein Diagnosearzt, ja, der heilt noch nicht, aber wer ist nicht dankbar, wenn sein Arzt gute Diagnosen stellen kann und sich nicht vergreift in seinem Urteil. So ging es darum, einfach auch geistliche Hintergründe zu erkennen. Jemand hat die Gabe des Gebens. Ich meine, geben ist die Aufgabe von jedem Christen und die Bibel spricht da durchaus klar von ungefähr dem Zehnten des Einkommens, von dem sie hier viele noch weit entfernt sind. Aber manche hat die Gabe des Gebens, das heißt, er gibt nicht den Zehnten, der gibt die Hälfte. Ich weiß von einem Unternehmer, der gibt 80-90% seines Einkommens. Kann man natürlich sagen, guter Mann hat zu viel, aber er gibt 80-90% seines Verdienstes für christliche Zwecke und damit kann er natürlich eine unwahrscheinliche Menge tun. Ich könnte sagen, er hat die Gabe des Gebens. Es macht ihm Freude, etwas weiterzugeben, wo andere Leute sagen, behalte es doch und baue dein Unternehmen noch weiter aus. Ja, so gibt es viele Gaben, die Gott uns gibt. Wir können sie einsetzen, um seine Gemeinde dadurch zu bereichern. Und dadurch sollen andere Jesus kennenlernen und sollen sich freuen, dass sie sagen, so ist Jesus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Namen Florence Nightingale kannte oder kennt. Sie galt einmal als Engel der Gefangenen und im Krimkrieg beugte sie sich einmal über einen schwer verwundeten Soldaten, den sie verband und dieser Soldat sagte, Sie sind für mich wie Christus. Das heißt, in ihrer Liebe, die ja sehr ungewöhnlich war, dass eine Frau sich so um Verwundete, sogar auf dem Schlachtfeld kümmerte, erkannte er etwas von der Liebe von Jesus. Sie sind für mich wie Christus. Und das ist eigentlich das, was dieser Abschnitt hier im Epheserbrief sagt, dass wir zu dieser Fülle Christi kommen sollen, dass Menschen in uns Jesus erkennen. Und ich freue mich darüber, wenn das geschieht. Und ich demütige mich mit vor Gott darunter, wo es nicht geschieht, sei es in meinem Leben nicht oder in seiner Gemeinde nicht. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass Jesus sichtbar wird, weil wir zu dieser Fülle von ihm kommen sollen, um ihn darzustellen. Vor kurzem las ich einen Satz, der mir erst nicht gefiel, aber da muss ich sagen, er stimmt. Da heißt es, zur Nächstenliebe gehört das Kreuz. Zur Nächstenliebe gehört das Kreuz. Das heißt, auch dort, wo wir Liebe üben, wird es immer ein Stück Opfer bedeuten, wo ich meine eigenen Interessen im Moment sozusagen kreuzigen muss, ans Kreuz bringen, damit das geschieht, was Gott möchte. Einige von uns haben gestern so einen Zettel über die neuen Schritte bekommen, so eine Aktion, die wir hier in der Gemeinde durchführen wollen. Vielleicht nehmen Sie sich nachher auch noch so ein Blatt mit. Da geht es um Formen der Mitarbeit und mancher sagt, das habe ich noch nie getan, Leute besucht oder Leute angerufen am Telefon, da habe ich Angst davor. Aber Liebe bedeutet, dass wir Angst überwinden lernen. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch, wobei die Telefonerhörung sogar heute Morgen unter uns ist, wo jemand zitternd einen anderen anrief. Ich war gerade dabei, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, um letztlich mit ihm über Jesus zu sprechen. Wirklich zitternd, aber ich denke, dass Gott es erhört hat, diese innere Überwindung, und dadurch Glauben entstanden ist bei dem anderen und Einsatz für Jesus. Das finde ich gut. Hier heißt es dann, wir sollen wachsen, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, die durch jede kleine Welle aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Ich finde es schön, dass hier im Gottesdienst oder auch drüben in der Grabbelstube immer wieder Kinder sind. Aber wenn man dann so nach dem Gottesdienst da steht und unterhält sich mit jemand und die sausen da so rum, muss man oft schauen, dass man nicht aus Versehen irgendeinen umschubst oder auf den Fuß tritt, weil die so klein sind, die sieht man nicht. Und wenn man sie anrennt, die haben noch nicht so ein tolles Standvermögen, dann kann man sie auch leicht umschubsen. So könnte es sein, dass auch Christen sich leicht umschubsen lassen durch einen Wind der Leere, steht hier. Die werden einfach weggepustet, fallen um. Und es soll nicht so sein. Ich möchte so ein paar Winde der Leere einmal sagen, wodurch heute Leute schnell umgeschubst werden können, wenn sie nicht Acht passen. Ja, was gibt es da? Man kann theologisch umgeschubst werden. Ich las gerade, dass der Bischof der Kirche in Deutschland einen Gruß an muslimische Mitbürger Deutschlands geschickt hat, wo er ihnen schrieb, also wir achten so ihren Ramadan, jetzt ist ein Fastenmonat, wir setzen uns doch alle für die Verehrung des einen Gottes ein. Finde ich sehr höflich und sehr freundlich, aber mein Gott ist mit Allah überhaupt nicht gleichzusetzen. So, mein Gott ist Liebe, Allah ist eigentlich ein Despot. Es geht immer um einen Gott, aber ich kann sie nicht gleichsetzen. Insofern müsste ich sagen, es war eine sehr freundliche Geste dieses Bischofs, aber ich würde diese Gleichsetzung oder diese Verbindung ablehnen, weil ich jemand nicht dadurch helfe, dass ich die Unterschiede verwische, sondern ich muss die Unterschiede klar sehen, um jemand zu helfen, sozusagen eine Brücke dann zu bauen, um diesen Gott kennenzulernen. Oder ich las hier gerade eine Umfrage unter amerikanischen Pfarrern. In Deutschland würde die wahrscheinlich ganz ähnlich ausfallen. Da wurde gefragt, was diese Pfarrer glauben. Das war ganz interessant. Es steht, die leibliche Auferstehung Jesu Christi bezweifeln 51% der Methodisten, Pastoren. Ich lese immer nur 3 von 5 Zahlen hier vor. 33% der Baptisten und 7% der Lutheraner. Das heißt, mehr als die Hälfte von einer Kirche hat Pastoren, die nicht glauben, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Wenn man das in Deutschland fragen würde, zumindest im protestantischen Bereich, wäre die Zahl aus meiner Sicht wahrscheinlich sehr viel höher. Mehr als die Hälfte, die das nicht glauben, dass er leiblich auferstanden ist. Wir haben keine Umfrage, aber ich bin persönlich dieser Meinung. Gut, ist die Frage, wenn ich so jemand begegne, werde ich mich da umpusten lassen und sagen, ja, ich glaube das auch, dass Jesus da nicht aus dem Grab rauskam? Oder werde ich sagen, ich vertraue meiner Bibel, ihre Meinung in Ehren, aber meine Bibel ist mir viel mehr wert als das, was Sie denken? Was wurden Sie noch gefragt? Die Jungfrauengeburt leugnen 60% der Methodisten, 34% der Baptisten und 5% der Lutheraner. Gut, für viele ist es auch heute ein vielleicht manchmal auch lustiges Gesprächsthema. Ich glaube der Bibel auch in den Bereichen, die ich nicht kontrollieren kann, weil ich die Wahrheit der Bibel in den Bereichen erfahre, die ich persönlich in Anspruch nehmen kann. Deshalb ist es für mich überhaupt kein Problem, das zu glauben. Ja, dann wird es noch aktueller vielleicht. Da heißt es, Dämonen gibt es nicht nach Ansicht von 62% der Methodisten und von 33% der Baptisten und 9% der Lutheraner. Wir haben gerade zurzeit hier eine Okkultwelle, die über ganz Deutschland wegrollt, schon seit Jahren. Schon bei Kindern, die werden da richtig geschult darin. Wenn sie Bravo lesen, werden sie also unterwiesen, wie man pendelt, Tische rückt und ähnliche Dinge, Karten legt. Richtig angeleitet dazu. Und das lesen Kinder von 11 bis 12 Jahren. Es ist eine Okkultwelle, die über ganz Deutschland hinwegrollt, nicht nur in dieser Zeitschrift, fast in dem ganzen Unterhaltungsbereich bis ins Fernsehen hinein, wo man eingeführt wird. Ich sprach gerade vor kurzem mit jemandem, der in diesem sogenannten Bereich der Esoterik, falls Ihnen das etwas sagt, Esoterik heißt Heilslehren, gibt es ja inzwischen Persönlichkeitsaufbauschulungskurse, Managementschule, Biogenetik, was weiß ich, Kurse und Verfahren. Hängt alles damit zusammen. Ich sprach mit jemandem, der so einen Fortbildungskurs machte, in so einer Esoterik-Ausbildung, so als Trainer für andere, und in eine satanische Angst hineinkam. Es ist klar, in diesem Bereich kommt man immer mit Dämonen in Berührung. Und da das genauso lebende Personen sind wie Sie und ich, nur mit etwas mehr Macht als wir, oder auch weniger Macht, wenn ich Jesus kenne, haben sie weniger Macht, ist klar, das führt immer in Angst hinein. Und was sagt unsere Theologie in Deutschland dazu? Die sagt, diesen Bereich gibt es nicht. Also auf gut Deutsch, deine Angst kannst du dir wegstecken. Es gibt ja gar keinen Hintergrund, von dem sie kommen könnte. Dann ist die Frage, ob ich meine Bibel glaube und sage, da gibt es solche Wesen im Hintergrund. Aber Jesus ist Sieger. Und deshalb habe ich keine Angst vor ihnen, weil ich mit Jesus diese Mächte überwinden kann. Oder ich sage, das ist Humbug, der zwar sehr gefährlich ist, ich muss mich davor hüten, aber dahinter steckt nichts. Wenn es Humbug ist, kann ich einem anderen nicht helfen. Denn wenn da eine Macht am Werk ist, von der ich sage, es gibt sie gar nicht, wie soll ich einem anderen helfen, diese Macht loszuwerden? Nur dadurch, dass ich sage, es gibt sie nicht. So kann ich theologisch von dieser und jener Seite umgeworfen werden, wenn ich das glaube, was mir dieser und jener sagt und es nicht an der Bibel prüfe. Leute, die heute die Bibel nicht mehr persönlich kennen, werden sicher in einem Irrgarten theologischer Meinung in unserer Zeit davon getrieben werden. Ich hätte einmal ein interessantes Beispiel, das habe ich schon mal gebracht in der Predigt, aber ich wiederhole es hier. Vor Jahren war ich einmal in Haiti gewesen und saß dort am Strand des Meeres, hatte gerade gebadet, es war aber kein Badeurlaub, sondern wir hatten Missionare besucht. Und dann sah ich, wie so ein haitischer Junge, fast schon junger Mann, auf so einem aufgeblasenen Gummireif da durch das Meer paddelte. Und er paddelte immer entlang dem parallel der Küste. Sein Ziel war eigentlich hier oben, das heißt, da war er wohl gestartet. Und er bemühte sich jetzt immer mit seinen Armen da zu paddeln, da der Wind aber von da blies, paddelte er daraus, kam aber immer weiter dorthin. Und ich hatte dann überlegt, ob ich wohl da rausschwimmen sollte, um ihm vielleicht zu helfen, weil ich nicht wusste, ob das Spaß oder Ernst ist. Bis ich dann merkte, es ist Ernst, als nämlich ein Wind kam und ihn aufs Meer hinaus trieb. Aber das hatte zum Glück ein Ruderboot gesehen und ihn dann doch noch rechtzeitig erreicht und an Bord genommen. Weshalb ich das erzähle, der wurde wirklich vom Wind vertrieben. Hätte er eingestanden, ich werde abgetrieben, ich schaffe es nicht, dann hätte er ja an Land paddeln können mit dem Wind. Das hätte er auf jeden Fall geschafft. Da wäre er zwar sehr weit von seinem Ziel entfernt gewesen, aber er wäre an Land gekommen. Aber da er das nicht irgendwie durchschaut hat, begab er sich in Lebensgefahr. Die Frage ist, ob wir in mancher Weise auch so abgetrieben werden, im übertragenen, manchmal sogar im direkten Sinn, oder ob wir Leute sind, denen Gott Standfestigkeit gibt. Oder neuerdings gibt es so charismatische Heilweisen. Ich weiß nicht, wer im Fernsehen so einen Bericht sah über so einen berühmten Prediger jetzt, der Leuten die Hände auflegt und über ihnen betet und dann fallen die um. Das erstaunlich. Manche werden auch gesund dabei, aber die meisten nicht. Er verkündigt Jesus aus Liebe zu Jesus, aber er legt Leuten die Hände auf, die dann nach hinten umfallen. Und Leute sagen, das ist ein Zeichen der Kraft, dass sie von Gott ist, diese Macht, die einen anderen aufs Kreuz legt. Ich habe das nur mal angetippt. Für manche ist das völlig neu, haben sie noch nie gehört oder gesehen. Sie können also nach jeder Seite abgetrieben werden, wenn nicht Jesus sie hält. Und wir sollen Leute sein, die standhaft sind, die sich nicht von jedem Wind der Lehre nach rechts oder links vertreiben lassen, sondern die Jesus kennen, die seine Gemeinde lieb haben. Und hier heißt es, die zu diesem Haupt hinwachsen. Die Gemeinde wird verglichen mit einem Körper. Jeder Christ ist so ein Glied an diesem Körper. Und wir dürfen zu Jesus hinwachsen, indem wir die Wahrheit in Liebe festhalten. Und an der Stelle möchte ich fragen, sehr persönlich, gibt es in Ihrem Leben Glaubenswachstum? Hier war ja die Rede von Wachstum. Natur wächst, Personen wachsen. Gibt es ein Glaubenswachstum bei Ihnen? Was wäre das? Glaubenswachstum würde für mich bedeuten, dass das Vertrauen zu Jesus gewachsen ist. Dass mir sein Wort viel lieber ist, als es noch vor 10 Jahren war. Dass mein Wesen von ihm immer weiter geprägt wird. Sicher noch nicht fehlerfrei, aber weiter geformt wird. Dass ich einsatzfähig bin für Jesus und weiß, er gebraucht mich an dieser und jener Stelle. Dass ich seine Gemeinde lieb gewinne, dass ich vergeben gelernt habe und viele andere Dinge. Die Frage, gibt es in Ihrem Leben Glaubenswachstum? Die nächste Frage könnte natürlich sein, gibt es denn auch Gemeindewachstum, wo eine Gemeinde wächst? Die Frage ist noch vielschichtiger, weil man das ja nicht nur in Zahlen fassen kann. So und so viel Evangelische gibt es hier, das ist kein Gemeindewachstum. Gemeindewachstum ist dort, wo Menschen mit Jesus im Herzen sich zu seiner Gemeinde halten und sie lieb gewinnen und dadurch eine Vermehrung entsteht, aber auch eine größere Einsatzfähigkeit. Und deshalb möchte ich mit dieser Frage schließen an jeden. Haben Sie Jesus lieb? Und die zweite Frage ist, haben Sie seine Gemeinde lieb oder gewinnen Sie lieb? Das heißt, die Menschen, die auch an Jesus glauben.